Glaubensleben führt natürlich auch zu Glaubenstaten. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Offenbarung Jesu Christi bekommen haben, dass wir dein Wort haben und dass wir daran festhalten können. Mach uns auch zu Tätern des Glaubens. Lass uns ein Beispiel dessen sein, was wir heute hören werden von der Vergangenheit her. In Jesu Namen. Amen. Das Alte Testament hat von Anfang an das gelehrt, dass wir durch Glauben errettet werden. Damals wussten die allerdings noch nicht in Jesus Christus, aber sie haben einen Erlöser erwartet. Und diese Männer, von denen hier gesprochen werden, in Hebräer 11, Vers 32 bis 40, sind Männer und Frauen natürlich, die ihren Leben in Glauben gelebt haben. Das ist eine Liste von treuen Heiligen in der Geschichte, sicher nur wenige von einer Anzahl von vielen Männern und Frauen Gottes, die er in der Schrift hätte, die Großes für den Herrn getan haben. Großes für den Herrn getan haben. Sie haben eine unzählige Bezeugnisse abgelegt, von was alles durch sie geschehen ist. Und gleich am Anfang, im Vers 32, lesen wir von 7 Personen und Personengruppen, die das besonders gemacht haben. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir nicht ja fehlen, wenn ich erzähle von Gideon, Barak, Simson, Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten. Er macht nur deutlich, dass wir eine unglaubliches Zeugnis in der Vergangenheit haben. Und wenn wir die Schrift lesen, müssen wir wissen, dass Gott möchte, dass wir verstehen, wie diese Männer im Glauben gewirkt haben. Sie waren nicht irgendwelche Männer, sondern sie waren besondere Männer. Ist das aber natürlich so, dass wir denken, ja, das sind ja tolle Männer. Ich habe ein bisschen mehr darüber gelesen, aber irgendwie sind die doch nicht so perfekt. Nicht alles, was sie taten, war nachahmenswert. Und ja, Glaube, klar, aber wie konnte man das sowas tun, wenn du gläubig bist? Wie kann man sündigen, wenn man gläubig ist? Wir sind ja alle perfekt, oder? Nicht einer von uns. Er möchte uns wissen lassen, dass er noch viele länger weitermachen könnte. Er könnte viele von den Leuten erzählen, die ihm auch nicht perfekt waren. Zuerst sagt er, was sie für Dinge vollbracht haben, um Gottes Lohn zu erlangen, dann beschreibt er ihre Taten, die sie vollbracht haben. Aber deutlich, bei all dem ist deutlich, dass das Männer sind, die genauso gesündigt haben, wie andere Menschen das auch tun und wir das auch getan haben und errettet werden müssten aus Gnade. Sie hatten genauso Probleme in ihrem Leben und verschiedener Art und Weise. Und trotzdem werden sie hier im Hebräer 11 hervorgehoben, Männer des Glaubens zu sein. Und das fordert uns heraus, darüber zu überlegen, wie wir Männer und Frauen Menschen des Glaubens sind. Indem wir nicht nur auf die Schwächen sehen, sondern auf unsere Stärken, Gott zu glauben, dem Wort Gottes zu glauben und danach zu leben. Schiebt mal alles weg, was in eurem Leben ihr denkt, oh, das passt nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das will ich nicht. Ich bin nicht gut genug. Das wissen wir. Braucht ihr gar nicht erzählen. Warum feiern wir das Abendmahl heute? Was glaubt ihr? Nicht, weil wir perfekte Menschen sind, sondern weil wir die Gnade Gottes gebrauchen. Und dieses Kapitel zeigt uns davon, aber es zeigt uns die Extreme, zu denen sie bereit waren, ein Zeugnis zu sein. Die Bibel ist nämlich nicht bekannt dafür, dass sie nur über Leute sprechen, die perfekt waren. Dafür ist sie nicht bekannt. Calvin hat damals gesagt, John Calvin hat gesagt, in jedem Menschen ist etwas Verwerfliches, etwas, was ihn unwürdig macht, unvollkommen, unvollständig. Er hört nicht auf, von Gott erkannt zu werden, auch wenn er unvollständig, unvollkommen ist. Gott erkennt ihn trotzdem. Vergiss diesen wichtigen Punkt nicht. Die Bibel ist nicht die Geschichte über einen Haufen von netter Menschen. Es ist die Geschichte über einen großen Gott, der unwürdige Sünder erlösen will. Er will erlösen. Er möchte erlösen. Und genau diese Botschaft, Freitag und Samstag, wenn man evangelisiert, das ist genau, was man erzählen will. Man will erzählen, was Gott gemacht hat in seinem Leben. Was für ein kaputtes Leben ich hatte und was ich jetzt für ein gesundes Leben habe in Jesus Christus. Gideon ist bekannt dafür, dass er Kapitel 6 der Richter gedient hat. Und er hat einer Menschenmenge gedient, damals zu damaliger Zeit, um den mediterranen Gegend rum. Hat in Israel aufgezeigt, was für einen moralischen Verfall sie lebten. Über 350 Jahre haben die Richter gelebt und haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was schlecht war in dem Volk Israel. Also wenn ich da wäre, wenn ich jemand zu mir sagt, du bist Deutscher, weißt du nicht deine Geschichte? Das ist tatsächlich wahr. Ich war gerade in Israel und man hat sich mich wirklich gut daran erinnert, dass ich ein Deutscher bin. Und habe ich gesagt, ich bin ein Deutscher. Und das hat mein Volk gemacht. Sie haben die Israeliten so behandelt. Aber nun denkt mal 350 Jahre nach. 350 Jahre. Und immer wärst du wieder daran erinnert. Und immer wieder sündigen sie, wurden sie unterdrückt von anderen Ländern, schrie das Volk nach Gnade und Gott gab ihnen normales Leben. Und es wiederholte sich nur einmal nach dem anderen. Denk mal an so ein Volk, wenn du immer wieder unterdrückt wirst, immer wird dir wieder vor Augen geführt, wer du bist, was du gemacht hast. Und mit Recht so, denn das hast du gemacht. Es war nicht gerade eine Zeit, wo Israel seine Superstars vorgestellt hat. Gideon erschien uns in diesen Kapiteln 6 und 7 als einer, der wirklich die Beduinenstämme sie übermannten sozusagen und in der Sinai-Insel waren. Und ihnen wurde klar gemacht, dass sie Gnade brauchten. Dass sie jemanden brauchten, der sie anleitet. Aber Gideon war auch nicht so einer, der sich von jedem aufstellen ließ, beziehungsweise nach vorne ging und etwas beim Arbeitsamt und sagte, ich möchte dienen oder möchte arbeiten, sondern umgekehrt. Gott musste erstmal einen Engel erscheinen. Kapitel 6, Vers 11 und Vers 15 war er nicht gerade begeistert darüber, über die ganze Sache. Er wollte nicht dienen, bis er endlich aus Glauben das Heer Gottes anleitete. Mit 32.000. Klar. 32.000 Mann, da kann ich mich stark fühlen. Hinter mir gehe ich in den Kampf, ziehe ich in den Kampf. Und Gott sagte, nein, das ist mir zu viel. 22.000 nehme ich dir weg. 10.000 blieben nach. War immer noch nicht genug. War immer noch zu viel. Darum nahm er nochmal 9.700 Leute weg. Bis er am Ende mit 300 Leuten, mit Fackeln, Krügen und Trompeten in Krieg ging. Das muss man sich mal vorstellen. Er wusste in dem Moment, dass nicht er das tat, sondern Gott das machte. Und alle anderen wussten das. Die Tausende, die nach Hause gehen, wussten das, dass das nicht mit Macht erkämpft wurde, der Kampf. Und sie haben gesiegt. Wie hat Gideon diesen Sieg errungen? Nur im Glauben. Nur im Glauben. Nur im Glauben. Er war nicht fehlerfrei, wie jeder von uns wusste. Gott hat ihn benutzt, weil er auf Gottes Wort vertraut hat, Gott vertraut hat und das getan hat, was Gott ihm sagte. Wir können uns genau die gleiche Frage stellen, aber in einer ganz anderen Situation. Vertraust du Gott, wenn es auch unmöglich oder unmöglich erscheint, dass du Erfolg haben könntest? Bist du bereit? Ein anderer, Barak. Warum wird er in die Halle der Glaubenshelden aufgenommen? Warum? Dennoch zog er auf Gottes Geheiß in die Schlacht hinaus. Er war bereit. Er hat es gemacht. Er war nicht perfekt, war kein Vorbild, aber hat Gott vertraut. Hat das getan, was Gott sagte. Samson, die gleiche Situation. Auch er, ein mächtiger Typ, konnte auf seine eigene Kraft vertrauen, konnte absolut darauf vertrauen, dass er in der kräftig ist, hat er immerhin 1000 Leute in die Flucht getragen, beziehungsweise umgebracht mit einem Knochen eines Esels. Samson war einer, der konnte unglaubliche Sachen machen. Wir alle von uns kennen das wahrscheinlich, weil wir entweder das den Kindern vorgelesen haben, selber gelesen haben, oder die Kinder haben uns davon erzählt. Der Punkt ist einfach, er war ein Beispiel eines mächtigen, kräftigen Mannes. Und trotzdem hat er versagt. Trotzdem hat er versagt. Er hat am Ende das Nazarener-Gelübde kundgetan und wurde deshalb schwach und wurde dann übermannt. Und doch hat das letzte Tat, die er tat, seinen absoluten Glauben bezeugt. Keine Augen, schwach geworden. Er wusste, dass körperlich er nicht fit war, die Leute zu besiegen. Er konnte das nicht tun. Aber er hat die Menschen getötet in seinem Tod. Es wird gesagt, dass er in seinem Tod Menschen mitgerissen hat und ein viel größeres Werk vollbracht hat, weil er geglaubt hat und Gott vertraut hat und ihn angebetet hat. Und so sehen wir das mit jeden anderen von diesen Männern, die hier aufgezählt wurden. Ob das nun David ist, und David genau das Gleiche. Er war ein unglaublicher Kriegsherr, hat unglaubliche Taten gedacht. Er sagt in 1. Samuel 13, 14, sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. In Samuel 16, 7 sagt, Gott kannte Davids Herz. In Samuel 17, er besiegte Goliath. Unglaubliche Männer. Und doch wissen wir, dass David versagt hat, moralisch versagt hat. Er war eigentlich an der Spitze der Welt. Er war der größte Mensch, den man sich vorstellen kann zu der Zeit. Aber trotzdem hat er Ehebruch betrieben und ermordete sogar den Ehemann dieser Frau, damit das nicht aufkommt, das vertuschen konnte. Er hat realisiert im Kapitel 12, in 1. Samuel Kapitel 12, ich habe gesündigt, sagt er, und bittet Gott um Gnade. Der große Glaubensheld waren alle Sünder, genau wie du und ich. Es ist keine Entschuldigung für uns auf der einen Seite, aber es zeigt uns, dass wir, obwohl wir unvollkommen und zerbrochene Gefäße sind, von Gott benutzt werden können, um Großes zu vollbringen. Nochmal, es zeigt uns, dass wir, auch wenn wir, obwohl wir unvollkommene, zerbrochene Gefäße sind, von Gott benutzt werden können, um Großes zu vollbringen. Einer dieser Männer ist auch Samuel. Eine interessante Person. Wir würden alle sagen, oh, das ist ja eine absolut coole Person. Samuel war eigentlich der letzte Richter, aber auch nicht, und hat die Könige, zwei Könige ernannt, Saul und David. Und hat seine Mutter, war Hannah, war eine gottesfürchtige Frau. Und er war selber gewidmet an das Werk des Herrn. Man sollte sagen, alles war in Ordnung. Unglaublich. Aber was nicht in Ordnung war, Saul war eindeutig nicht perfekt. Er versagte als Rolle als Vater, die Rolle als Vater. Seine Söhne sind nicht mit dem Herrn gewandelt. Den können wir auch nicht nehmen. Und das macht so deutlich, dass allein durch Gottes Gnade und den Glauben an Gott selbst die Taten des Glaubens entstehen können und diese Werke. Und das sind sie auch in der Vergangenheit wie auch heute. Gott setzt unvollkommene Menschen ein. Gott ist aber darauf spezialisiert, Menschen zu benutzen, die ihm glauben. Er ist spezialisiert, Menschen zu benutzen, die ihm glauben. Männer und Frauen und Kinder. Er will geglaubt werden. Gott will, dass man ihn glaubt. Wir mögen unvollkommen sein, doch Gott kann uns gebrauchen, wenn wir sein Wort glauben und gehorchen, was er uns sagt. Das ist ganz einfach. Ist ganz einfach und doch so schwer. Und dann sagt er auch noch in dem gleichen Vers, dass da Propheten waren. Und wir können einfach die ganzen Propheten des Alten Testaments, Elia, Elisa, Amos, Jesaja, Jeremia und so weiter aufzählen, die alle Männer Gottes waren, die in gewisser Weise im Glauben gehandelt haben und unglaubliche Werke getan haben. Und danach folgen die Taten der Gläubigen, die jetzt aufgezählt werden im Vers 33 bis 38, wo steht in Hebräer 11, 33 bis 38, die Taten der Gläubigen. Es sind nur 28. Ihr könnt also mitschreiben, ich habe alle definiert, Hebräisch und so weiter. Könnt ihr alles machen. Was sagtet ihr? 1 Uhr? Sollen wir weitermachen? Irgendwas. Okay. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalten des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere des Fremden in die Flucht geschlagen, gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferweckung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere Berufe erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch das Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren der Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, in Gebirgen, in den Höhlen und in Löchern der Erde. Eine Aufzählung, Wahnsinn. Einfach daran zu denken. Und viele dieser Sachen sind aufgezeigt in der Bibel selber durch einige Beispiele. Aber da sind ja noch viel mehr Menschen gewesen. Und man kann einiges selber erleben, wenn man einige Touren macht oder sich zum Beispiel Rom anguckt, die Katakomben oder dergleichen. Sie eroberten Königreiche. Josua war zum Beispiel einer davon. Taten Gerechtigkeit. Sie haben in den ihnen kontrollierten Gebieten für Gerechtigkeit gesorgt. Erlangten Versprechen. Sie erlangten zu ihrer Lebzeit noch gewisse persönliche Versprechen. All dies, die durch ihren Glauben Anerkennung gefunden hatten, empfingen nicht, was verheißen war, sagt es in Vers 39. In 39 wird gesagt, dass das Verheißene des Glaubens haben sie nicht erlangt. Die haben Jesus Christus nicht miterlebt. Und erinnert euch, was in Hebräer 1, 11, Vers 1 steht. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Glaube ist nicht etwas, was du anfassen kannst und sehen kannst, sondern ist etwas, was in der Zukunft vielleicht liegt. Und im Vers 11, Vers 6, Kapitel 11, Vers 6, sagt der Autor des Hebräerbriefs: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, eine Belohnung sein wird. Das war ganz klar verstanden von den damaligen Leuten, dass der Glaube die Grundlage ist für ihr Handeln. Sie mussten im Glauben handeln. Ansonsten könnten sie nichts tun. Sie schließen Mäuler der Löwen, heißt es. Da wird natürlich von Daniel in der Löwengrube gedacht. Stellt euch mal vor, Daniel, du gehst da vorne hin. Ich meine, was für Gedanken muss er haben? Wird in die Löwengrube gelassen und vor allen Dingen, weil er weiß, dass die Löwen nicht gefressen hatten, kommt unversehrt raus. Weiß klar, das war nur Gott, der das gemacht hat. Seine Gegner werden reingeschmissen, die kommen noch nicht mal auf den Boden und sind tot, zerrissen. Man muss sich das nur bildlich vorstellen. Es zeigt uns, Gott handelt mit Absicht so klar und deutlich, dass wir ihn erkennen. Dass wir erkennen, dass es nicht unser Handeln ist, was uns rettet, oder unsere Taten, die uns retten, sondern allein Gott, der uns rettet. Aber wir tun es im Glauben, wir tun Taten im Glauben. Feuer werden gelöscht. Daniel 3, Mischach, Schadrach und Abednego. Noch nicht mal Geruch war an ihnen festzustellen. Stellt euch das mal vor, geht mal in einen Räucherofen rein. Nur, dass ihr da in die Nähe kommt, da seht ihr, ihr könnt eure Kleidung schon ändern oder wechseln. Bei denen merkte man gar nichts. Sie sind der Klinge des Schwertes entkommen. Andere haben wiederum das Schwert nicht verachtet und sind dadurch umgekommen, weil sie auf etwas Besseres achteten. Was ist mit euch Frauen? Was ist mit euch Frauen? Erhalten ihre Toten zurück. Überlegt das. Da sind Beispiele in der Schrift. Nicht nur ein. Haben wir so großen Glauben, dass wir, ich will nicht sagen hier, wir wollen Totenauferweckungsgottesdienst haben oder dergleichen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich will nur sagen, dass unmögliche Dinge möglich geworden sind von Gottes Perspektive und von der biblischen Perspektive. Andere ertrugen Folterungen für eine bessere Auferstehung. Wie der Täufer, ein Beispiel unserer 500 Jahre vorher, wo während der Reformation haben sich die Gläubigen im Glauben taufen lassen. Daraufhin hat die Kirche sie nochmal getäuft und ertränkt in der Schweiz. Nicht nur in der Schweiz, überall war das so. Das ist die Wiedertäufer. Die waren nicht immer alles gut, aber eine Sache haben die verstanden. Du glaubst, du hast eine Taufe aus Glauben heraus, nicht eine Babytaufe. Es ist einfach so. Ich habe mit jemand anders, mit jemand anders zusammengearbeitet, der aus Indonesien war, hat dort über 20 Jahre gedient. Und er hat mir davon erzählt, dass Dschihadisten auf die Insel in Taljabu in Indonesien gekommen sind und die Leute, die Christen, einfach abgeschlachtet hat. Und da fragst du, was soll das? Das sind gerade Leute, die zum Glauben gekommen sind. Man hat die Bibel übersetzt, sie haben Zeugnis gegeben und jetzt sind sie zum Glauben gekommen und dann kommen Dschihadisten und bringen die um. Was ist das für ein Zeugnis? Aber x Gemeinden sind auf den umliegenden Inseln entstanden. Leute sind zum Glauben gekommen. Das sind einfach Zeugnisse, die du aus der Geschichte hast, die du hörst, wenn du mit Missionen was zu tun haben willst und in Gegenden gehst, wo das super schwer ist. Der Grund, damit sie eine bessere Auferstehung erreichen können. Sie wussten und glaubten, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Und das war die Wahrheit, die sie dazu brachte, dem Herrn beharrlich zu folgen. Sie wissen, es ist nicht das, was jetzt ist, was mich erfüllt, sondern das, was kommt. Wir gucken über das Leben hinweg, wie Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Sie haben Verspottung ausgehalten, sie haben Geißelung ausgehalten, sie haben Ketten ausgehalten, Verhaftung ausgehalten. Sie wurden gesteinigt. Leute, sie wurden gesteinigt. Jeder Stein einen den Tod bringt, sozusagen. Sie verkündeten die Botschaft trotz alledem. Sie waren bereit für das, was sie glaubten, zu sterben. Und dann heißt es, dass die Menschen nicht nur Spott und Pein erduldeten, sondern sie Gefängnis geworfen worden, in einem und so in Zisternen geworfen worden, wie Jeremia. Aber dann heißt es, sie wurden zersägt. Und das ist nicht zersägt, nachdem sie tot waren. Ich sage das, es hört sich brutal an, aber der Punkt ist, sie haben alles erlitten und was die schlimmsten Dinge erlitten. In einem jüdischen Werk mit dem Titel Himmelfahrt des Jesajas heißt es, dass böse, ungläubige Juden den Propheten zersägt haben, getötet haben. Aber sie wollten auf der anderen Seite den Herrn nicht verleugnen. Sie wurden versucht, mit dem Schwert erschlagen, wie ich schon sagte, gingen in Schafspelzen umher, gingen in Ziegenfällen umher, damit man sie nicht erkennt. Mittellos, betrübt, schlecht behandelt. Menschen, deren die Welt nicht wert war. Sie waren nicht würdig. Die sündige Welt ist dieser Heiligen nicht würdig. Und doch wurden sie von allen am meisten misshandelt. Okay, die Welt ist ihnen nicht würdig. Sie haben das meiste ertragen müssen von allen. Und das gehört auch zu dem Leid, den wir ertragen können, dürfen können. Obwohl sie eigentlich das Beste verdient hätten. Obwohl sie das Beste verdient haben, denn sie waren ein Zeugnis Gottes. Sie wurden entgegengesetzt ihres Zeugnisses schlecht behandelt. Das ist genau, was wir nie vergessen sollen. Nur weil wir gut sind oder was Gutes tun, bedeutet nicht, dass wir dementsprechend behandelt werden. Das haben die damit ausgesagt. Das hat der Hebräerschreiber damit ausgesagt. Alle diese Menschen hatten eines gemeinsam, sie glaubten dem Wort Gottes. Weil sie gläubig waren, hat Gott sie reichlich belohnt. Der einzige Weg, Gottes Segen zu erlangen, ist der Glaube an das, was er in seinem Wort gesagt hat. Das ist der einzige Segen, den wir haben. Keiner von uns weiß, was nach dem Tod ist, außer was in der Schrift steht natürlich. Mit anderen Worten, es ist unser Glaube, der uns weiterträgt. Sie haben geglaubt und deshalb haben sie gelitten. Sie haben geglaubt, deshalb haben sie nicht. Der Glaube an Gott ist keine Garantie für Komfort oder Bequemlichkeit in dieser Welt. Der Komfort dieser Welt ist nicht durch unseren Glauben gesichert. Ich hoffe, dass ich euch nicht heute den Tag verdorben habe, aber das ist einfach der Punkt. Das ist auch, was er im Vers 11, Vers 39 und 40 sagt. Das Paradoxe des festen Glaubens. Wenn du dir als einer dieser Männer und Frauen Gottes anschaust, die den Herrn geliebt und ihm gedient haben, dann sollten diese Menschen die größten Dinge doch bekommen und sollten in diesem Leben doch alles bekommen. Und gerade das ist nicht passiert. Wegen ihres Glaubens an den Herrn haben sie oft Schlimmes erfahren, was die Welt was die Welt anbelangt. Vers 39, und alle diese, die durch den ihren Glauben Anerkennung erlangt hatten, empfingen nicht, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie außer uns nicht vollendet würden. Ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir gucken tatsächlich nicht auf das Hier und Jetzt. Wir gucken auf das, was in der Zukunft liegt. Und da wärst du dran erinnert, wenn du mit Leuten zusammen bist, wie in Israel, die das miterlebt haben, Oktober 7, und mir das erzählten, wie das, weil die da hingefahren waren, einen Tag später, wo die Terroristen noch da waren, und das haben die gar nicht begriffen, und all das Massaker gesehen haben. Und Israel kann davon erzählen, weil sie andauernd das erleben. Aber was sie nicht eben verstehen, ist, dass sie den Herrn brauchen. Viele verstehen nicht, dass Gott das Zentrum ist, dass das ihnen geschieht, weil Gott sie als Zeugnis möchte. Dennoch erlebten sie die Ankunft des Messias nicht. Keiner von denen hat sie gesehen, keiner von denen erlebt sie. Die Welt erzählt uns, dass der Schlüssel zum Profit von dem Wohlstand darin besteht, dass wir ein erfülltes Leben im Wohlstand haben. Das erzählt uns die Welt. Wenn du erfüllt sein willst, dann musst du den Wohlstand leben, musst du alles haben. Doch das ist nicht, was wir hier im Hebräer 11 lesen. Was die gläubigen Männer und Frauen durch ihren Glauben an den Herrn erhielten, war tatsächlich Armut. Sie erlebten Verspottung, Misshandlung, Verfolgung. Sie haben nichts von dem bekommen, was uns die Welt verspricht. Gar nichts. Was lernen wir jetzt daraus? Was lernen wir aus dieser Tatsache? Und man könnte noch viel weiter, die Geschichten sind endlos. Es gibt auch Bücher der Märtyrer, da könnt ihr alles lesen, was die Leute erlebt haben, die Christen, die dem Herrn gefolgt sind. Was lernen wir daraus? Vergesst nicht, dass der Kern der Verheißung Gottes die Erlösung vom Fluch der Sünde und des Todes ist. Das ist der Kern. Wir sind erlöst. Wir haben den Fluch der Sünde nicht mehr. Und wir haben den Tod in Jesus Christus überwunden. Es ist nicht wie jemand, der mit uns mal nach Portugal geflogen ist. Ich habe leider geschlafen. Das ist immer das Gleiche. Ich schlafe ein. Ich war ziemlich krank. Und meine Tochter saß neben mir. Und daneben saß ein Moslem. Und als ich aufwachte nach 8 Stunden, sagte der Moslem, das ist ein Engel. Und ich sagte, wieso? Ich hatte ihm das Evangelium erklärt. Er hatte keine Hoffnung. Nachdem sie ihm das einfach erklärt, wie ein Kind, sie war, glaube ich, 10, 12 Jahre alt, einfach erklärt, was wir ihr beigebracht haben als Eltern, Jesus Christus, sein Erbarmen, sein Tod am Kreuz, hat sie ihm erzählt. Und er sagte, dass seine Reaktion zu mir war dann, das ist ein Engel. Weil er endlich von der Sünde wusste, wie er Befreiung kriegen kann von der Sünde durch Jesus Christus. Männer und Frauen. Berlin ist voll von Menschen, die den Herrn nicht kennen, die das Zeugnis nicht haben. Wir müssen nicht erst zersägt werden. Wir können jeden Tag das bekennen. Jeden Tag können wir das bekennen. Wir erhalten Vergebung in diesem Leben. Aber in diesem Leben sehen wir nicht einmal die endgültige Verwirklichung dieser Belohnung. Die werden wir nicht sehen. Ich werde euch kein Versprechen machen, dass uns allen das gut gehen wird. Wir werden noch viel erleben. Unsere Berufung, egal was die Welt bringt, bleibt einfach, was der Hebräer sagen möchte, bleibt treu. Deshalb ruft er uns auf, im Hebräer 12, Vers 1 bis 3, mit folgenden Worten sagt der Hebräer folgendes: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nicht für sich nicht achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Lasst uns beten. Herr Gott, es ist einfach, dass wir den Mut verlieren, wenn wir die ganzen Dinge um uns herum sehen, ob das nun im Kleinen oder im Großen ist, ob die Politiker, ob was immer passiert. Wir oft vergessen die Antwort. Wir vergessen oft, dass du uns schon befreit hast von der Sünde und uns schon vom Tod, ewigen Tod befreit hast. Dass wir bereits ein ewiges Leben leben. Trotz Leid. Herr, wir danken dir für deine große Güte, deine Geduld mit uns und deinen aufopfernden Tod, den du uns vorangestellt hast. In Jesu Christi. Amen.